Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Der amerikanische Autor Don DeLillo gilt als Großmeister des dystopischen Romans. Der belgische Autor Antoine Wouters gilt immer noch als Geheimtipp. Außerdem, auf 21 Bände ist die kritische Gesamtausgabe zu Walter Benjamin angelegt. Es gibt einen neuen Band. Zu all dem begrüßt sie heute Tanja Lieske. Walter Benjamin, 1892 in Berlin geboren, starb bekanntlich durch Freitod 1940. Er war auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. Wenige seiner Bücher erschienen also zu Lebzeiten. Benjamin, der Übersetzer, Kritiker, Philosoph, war ein ungeheuer produktiver Autor. Er wirkt bis heute vor allem in seinen Aufsätzen. Besonders bekannt natürlich das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, ein Stück aus dem Jahr 1935. Besonders die Denker der Frankfurter Schule um Theodor W. Adorno haben sich auf Walter Benjamin berufen. Wichtig waren für sie vor allem seine Passagen. Das sind Stücke zur Bedeutung der Stadt Paris im 19. Jahrhundert. Passagen sagt es, Benjamin liebte das Flanieren, er liebte die kurze Form, auch aus ganz praktischen Gründen. Meist schrieb er ja für Zeitungen und Zeitschriften. Nachlesen kann man etliches davon nun im Band 14 der Werkausgabe. Texte über Städte, Berichte, Feuilletons. Ruthard Stäblein stellt sie uns vor.
In diesen Bänden der kritischen Werkausgabe wird erstmals ein Projekt abgedruckt, das Walter Benjamin in seinem Pariser Exil ankündigte. Eine Sammlung von Texten, die er unter den Titel L'Allemagne fraternelle, das brüderliche Deutschland, stellen wollte. Nicht die Meisterschriften der großen Männer sollte sie enthalten, sondern die Texte ihrer unbekannteren Zeitgenossen, Gesprächspartner, also geistesverwandten Geschwister. Statt Johann Wolfgang Goethe der Musiker Karl Friedrich Zelter, statt Karl Marx der Frühsozialist Moses Hess. Es sollten verkannte oder verborgene Schriften sein. Der Plan wurde wie so vieles von Benjamin nicht mehr ausgeführt, aber er enthält das Programm für den 14. Band der kritischen Gesamtausgabe von Benjamins Werken und Nachlass. So versammeln die Herausgeber Bernhard Feidenheimer und Klaus Reichert hier die eher nebensächlich erscheinenden Schriften von Benjamin Brotarbeiten, wie Reiseberichte über Neapel, Moskau, Paris und Marseille, Gespräche mit französischen Schriftstellern, Feuilletons über Ausstellungen, aber auch intimere Traumprotokolle. Oder so Banales wie Benjamins Einlassung auf Dienstmädchenromane.
Seit wann werden denn Werke der schönen Literatur nach dem Kreise ihrer Verbraucher klassifiziert? Vergessen wir nicht, dass das Buch ursprünglich ein Gebrauchsgegenstand, ja ein Lebensmittel gewesen ist. Diese hier sind verschlungen worden. Studieren wir an ihnen die Nahrungsmittelchemie der Romane.
Hier entwirft Benjamin so ironisch wie nebenbei eine Rezeptionsgeschichte der Literatur. Nicht mit dem Blick nach oben auf die großen Geister, sondern mit dem Blick nach unten auf das unbedeutend Erscheinende, das niedere Genre der billigen Romane. Was marginal erscheint, rückt Benjamin ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Sein Blick ist der eines Außenseiters, dessen Habilitationsschrift über das barocke Trauerspiel von der Frankfurter Universität 1925 abgewiesen wurde. Nachdem seine universitäre Karriere verstellt war, war Benjamin finanziell auf Beiträge in der Presse und auch im Rundfunk angewiesen. Darunter auch ein Bericht über eine Essensausstellung, in der Benjamin zu folgendem Schluss kommt.
Die Masse will nicht belehrt werden. Sie kann Wissen nur mit dem kleinen Schock in sich aufnehmen, der das Erlebte im Inneren festnagelt. Ihre Bildung ist eine Folge von Katastrophen, die sie auf Rummelplätzen und Jahrmärkten in verdunkelten Zelten ereilen, wo ihnen Anatomie in die Glieder fährt. Oder in der Manege, wo mit dem ersten Löwen, den sie zu sehen bekommen, sich unauslöschlich das Bild des Dompteurs verbindet, der ihm die Faust in den Rachen steckt.
In den großen Essays, etwa über den französischen Dichter Charles Baudelaire, entwickelte Benjamin seine Theorie der Schocks, denen der moderne Mensch in der Großstadt täglich, beispielsweise im Straßenverkehr, ausgesetzt ist. Dort, in der Schrift über einige Motive bei Baudelaire, erklärt Benjamin diese Schocktheorie auf komplexe Weise mit der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Aber hier, in einem kleinen Ausstellungsbericht, wird die Theorie anschaulich durch das Bild von der Faust im Rachen des Löwen. Denn mit der Angst, die der Dompteur beim Zuschauer erzeugt, wird die Bereitschaft gestärkt, auf die Katastrophen im modernen Alltag gefasst zu sein, um so rechtzeitig die Hand aus dem Rachen zu nehmen, um im Bilde zu bleiben. Benjamin hatte die einmalige Begabung, beim Beobachten und Erzählen sein Denken zu entfalten. Meisterlich gelungen ist ihm das in seinen Reiseberichten über Marseille und Neapel. In Neapel benutzt er keinen Reiseführer, besucht er kein einziges Museum, sondern folgt den ärmsten Bewohnern bis in ihre Schlafstätten. Erst in den dunklen Ecken von Neapel geht ihm ein Licht auf, dass nämlich in dieser Stadt die Grenzen zerfließen zwischen eigenem und Fremden, innen und außen, Tag und Nacht. Kinder, die tagsüber auf der Straße schlafen, weil zu Hause nicht genügend Betten stehen. Waisen, die von fremden Nachbarn übernommen werden. Im randständigen, abseitigen, vernachlässigten erkennt er das Eigentümliche von Neapel, das er mit dem Wort Porosität auf den Begriff bringt. Das Durchlässige, das Löchrige, der fließende Übergang zwischen Innen und Außen, Verfall und Aufbau. So entdeckt Benjamin gerade in den vom Zentrum abgelegenen Vierteln der Vorstädte im Weichbild, im Übergang zum Land, die Geheimnisse einer Stadt. Benjamin denkt, wenn er dichtet. Durch die genaue Beobachtung von Erscheinungen des Alltäglichen entwickelt er seine Denkbilder, wie das Bild von der Durchlässigkeit. Es ist bewundernswert, mit welcher Akribie die Herausgeber die eher abgelegenen Werke Benjamins gelesen und ediert haben. Insbesondere Klaus Reichert ordnet in seinem Nachwort die Texte Benjamins kenntnisreich in seine Biografie ein. Während Bernhard Faltenheimer sein philologisches Geschick beim Nachweis von Schreib- und Druckfehlern, Papierformen und verschiedenen Tinten und Schreibarten in den Handschriften zeigt. Er hat auch bisher unbekannte Dokumente und Plagiate von Benjamin entdeckt. Manchmal wäre jedoch ein erweiterter Sachkommentar dienlich gewesen. Mit diesem 14. Band der kritischen Ausgabe erweist sich Benjamin als ein Illuminat, als ein später Abkömmling jener aufklärerischen Freimaurer, der das Unscheinbare beleuchtet und fast dichterisch zum Leuchten bringt.
Meint begeistert und kenntnisreich Ruthard Stäblein. Walter Benjamin, Texte über Städte, Berichte, Feuilletons, herausgegeben von Bernhard Faltenheimer in Zusammenarbeit mit Klaus Reichert. Genau genommen handelt es sich hier um zwei Teilbände, 14.1 und 14.2 der kritischen Gesamtausgabe. Und diese kritische Gesamtausgabe erscheint seit 2008 im Surkamp Verlag Berlin. Die besprochenen fast 2000 Seiten gibt es zum Preis von 98 Euro. Jetzt geht es nach Belgien und zwar zur frankophonen Literatur. Antoine Wauters, 1981 in einem Dorf unweit von Lüttich geboren, schreibt Lyrik und Prosa. Zu seinen zentralen Themen gehört dabei die Frage, wie sich unter den Bedingungen von Krieg und Gewalt dennoch Lebensmut bewahren lässt. Davon erzählt er in insgesamt 7 preisgekrönten Romanen. Für sein Debüt aus dem Jahr 2014 wurde Antoine Wauters ausgezeichnet und seither wird er als große Entdeckung gefeiert. Jetzt hat er einen ersten Auftritt auch im deutschen Sprachraum mit einem Roman aus dem Jahr 2018, Denk an die Steine unter deinen Füßen. Und woran genau hier zu denken ist, das weiß Eberhard Falke.
Lebenslust und Grausamkeit schließen sich nicht aus, genauso wenig wie Schrecken und Poesie. Doch selten finden sich all diese Elemente in so hochkonzentrierter Form verbunden wie in dem Roman »Denk an die Steine unter deinen Füßen« von Antoine Wauters. Im Zentrum stehen die Zwillinge Leonora und Marcio, zwei Bauernkinder. Sie werden von ihren Eltern im Zorn nicht nur als Tiere bezeichnet, sondern tatsächlich wie Arbeitstiere gehalten.
Wie alle Leute dieser entlegensten Regionen des Landes hatten wir einen kleinen Hof mit Tieren. Ein kleines schmutziges Bauernhaus, ein Elendsquartier. Tag für Tag erwachten wir im Licht. Und dann begann die Arbeit. Mein Bruder die Felder, ich die Wäsche. Er das Vieh, ich den Hausputz. Tag ein, Tag aus. Aber wir lebten. Und wie? Unser Leben nannte sich Freude.
Zu dieser Freude gehört die berauschende Lust, die Leonor und Marcio aneinander finden. Als die Eltern den Inzest entdecken, trennen sie das adoleszente Geschwisterpaar und schicken die Tochter auf den weit entfernten Hof eines Onkels. Schauplatz der Handlung ist ein imaginärer Inselstaat, regiert von einem Diktator. Ein Teil der Insel ist rückständiges Agrarland. Im anderen, städtisch geprägten Teil werden Industrialisierung und Tourismus vorangetrieben. Das Ganze ähnelt einem Schwellenland zwischen Tradition und Moderne. Doch abgesehen davon erzielt der Autor durch die Verbindung von archaischen Verhältnissen und moderner Unterdrückung einen poetischen Verfremdungseffekt, der die eigentümliche Doppelgesichtigkeit der Figuren ohne weitere Erklärungen glaubhaft macht. Obwohl alle, die Kinder ebenso wie die Eltern, von einem großen Glücksverlangen erfüllt sind, haben sie dennoch die aus Armut und Unterdrückung geborene Gewalt verinnerlicht. Der Vater straft seine Kinder mit brutalen Schlägen, gleichzeitig aber verprügelt er auch sich selbst mit einem Stock vor Zorn und Scham über sein unfreies Dasein. Die Zwillinge wiederum akzeptieren die vom Unglück diktierte Brutalität ihrer Eltern, lieben Vater und Mutter aber trotzdem. Zugleich sind sie entschlossen, sich zu behaupten und stellen Regeln auf, um die eigene Familie zu überleben. Da heißt es unter anderem:
Wenn du gehst, denk an die Steine unter deinen Füßen. Sag dir, dass jeder einzelne von ihnen zählt und dass es darüber hinaus nun mal nichts gibt. Geh einmal ganz zugrunde an allem, was du liebst, an allem, was für dich zählt, und dann steh auf.
Die Zwillinge erzählen abwechselnd jeweils aus ihrer Perspektive. Absolut fesselnd ist es, wie sich in den Tonlagen der beiden Kaltblütigkeit und Warmherzigkeit die Waage halten. Sie wissen, nichts schützt sie vor den Nöten, Unglücksfällen und Demütigungen ihrer Lebenswelt. Trotzdem bleiben sie unerschütterlich, weil sie auf ihre Widerstandskraft und Lebenslust vertrauen. Mehr als einmal erinnert dieser Erzählgestus an Agota Christophs berühmten Roman »Das große Heft« von 1986. Doch anders als dort gibt es bei Antoine Waters eine Wendung ins Positive. Die Überwindung von Elend und Finsternis wird möglich. Damit erschließt sich auch der Sinn der Vorbemerkung, mit der die Ausführungen der Zwillinge eingeleitet werden.
Die Worte, die ihr lesen werdet, sollen lediglich Zeugnis ablegen von unserer Geschichte. Wir wurden nicht bezahlt dafür. Wir wollten es aufschreiben, weil man viel zu selten betont, dass die Schatten besiegt werden können.
Am Ende zeigt sich Licht am Horizont. Mit Gleichgesinnten zusammen begründen Leonor und Marcio eine Landkommune und machen sich unabhängig von den ringsum herrschenden Gewaltverhältnissen. Zugegeben, das ist eine ziemlich frohe Botschaft. Doch ein dichterischer Erzähler, der es so überzeugend versteht, Realistisches und Gleichnishaftes zu verschmelzen, der darf sich einen solch utopischen Ausblick erlauben. Mit seinem Roman »Denk an die Steine unter deinen Füßen« hat Antoine Waters über das Kräftespiel zwischen Unheil und Heil eine ebenso lebendige wie ergreifende Parabel geschrieben.
Antoine Waters, »Denk an die Steine unter deinen Füßen«, aus dem Französischen von Paul Sursac, erschienen im Sezession Verlag für Literatur, Zürich, 176 Seiten, 22 Euro. Und Sie hörten eine Rezension von Eberhard Falke. Jubiläen vermelden wir im Büchermarkt seltener als den Abschied von wichtigen Autorinnen und Autoren. Und da gab es in den vergangenen Tagen und Wochen ja viele traurige Nachrichten. Heute machen wir eine positive Ausnahme und würdigen den amerikanischen Autor Don DeLillo. Seit einem halben Jahrhundert beschert er uns wichtige Romane, in denen er vor allem in der Form von Dystopien über die Politik und das Zeitgeschehen in Amerika nachdenkt. Unlängst wurde Don DeLillo 85 Jahre alt. Hier ist eine Hommage von Peter Mücke.
Auch in diesem Jahr stand er bei den Buchmachern wieder weit oben auf der Favoritenliste und ging wieder leer aus. Aber vielleicht würde es auch gar nicht passen, ausgerechnet den Meister des dystopischen Romans mit dem Literaturnobelpreis auszuzeichnen. Dass Don DeLillo einer der ganz großen US-Schriftsteller der Gegenwart werden würde, war ohnehin nicht abzusehen. Als Sohn italienischer Einwanderer wuchs er in einem italo-amerikanischen Viertel der Bronx auf.
Once I left home to live on my own in Manhattan.
Als ich von zu Hause auszog, um in Manhattan zu wohnen, kam es mir so vor, als würde ich die Reise meiner Eltern wiederholen. Von einer Kultur in eine komplett andere Kultur. Sie waren nach Amerika gekommen, um ein besseres Leben zu haben. Und ich wollte raus aus den dunklen, engen Straßen der Bronx und Amerika finden, wie sie. Und das ist wohl auch der Grund, warum mein erster Roman Amerikaner heißt.
And this is why I suppose my first novel is called Americana.
Die Geschichte eines erfolgreichen New Yorker Fernsehproduzenten, der sich plötzlich für das Amerika interessiert, das nicht in den Medien vorkommt. Er kündigt und zieht mit einer Kamera durch den mittleren Westen der USA. 1971 war das. Ein paar Jahre zuvor war DeLillo selbst aus seinem Job als erfolgreicher Werbetexter ausgestiegen.
All I needed was an old typewriter and some paper. And my imagination.
Alles, was ich hatte und wollte, war eine Schreibmaschine, Papier und meine Fantasie. Es hat 2 Jahre gedauert, bevor ich davon überzeugt war, ein Schriftsteller zu sein. Eines Tages kam dann mein erstes Buch aus der Druckerei zu mir nach Hause und ich dachte nur, na und? Und dann habe ich mit dem nächsten Buch angefangen und dem nächsten.
So what? And then I went to work on another book and another.
50 Jahre ist das jetzt her. 16 weitere Romane, zahlreiche Theaterstücke und Kurzgeschichten hat er seitdem geschrieben. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm erst 1997 mit seinem 11. Roman Underworld, Unterwelt. Eines in der deutschen Übersetzung fast 1000 Seiten langen Epos über die postmoderne US-Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Überhaupt ist DeLillo ein scharfer Beobachter der amerikanischen Geschichte, die er immer wieder weiterspinnt. Wie in Libra, in Deutschland unter dem Titel 7 Sekunden erschienen. Ein Roman über das Leben des John F. Kennedy-Attentäters Lee Harvey Oswald. Oder Falling Man über die Terroranschläge des 11. September, der auch aus der Sicht eines der Attentäter geschrieben ist.
They say that journalism is the first draft of history.
Man sagt, dass Journalismus der erste Entwurf von Geschichte ist. Vielleicht ist der Roman dann die finale Version. Nicht, weil ein Roman wahrer wäre oder dauerhafter als die Arbeit von Historikern, sondern weil ein Roman unbekanntes Gelände erkunden kann. Ein Schriftsteller kann sich vorarbeiten zu den Auswirkungen von Geschichte auf das Innere von Menschen. Dabei schreckt DeLillo auch nicht vor Verschwörungstheorien zurück, mit denen er sich jedoch nicht gemein macht. Er interessiert sich für die dunkle Seite der amerikanischen Gesellschaft und ist dabei manchmal fast visionär, wie im kleinen Roman Cosmopolis aus dem Jahr 2003, in dem er die Lehman-Pleite und deren Folgen vorwegnimmt und ja vielleicht auch in seinem bisher letzten Werk The Silence, die Stille, das 2022 spielt und bei dem es um den kompletten Kollaps der digitalen Struktur in den USA geht. Auch mit 85 denkt DeLillo noch nicht ans Aufhören. Auch wenn er sagt, dass der Schreibprozess, übrigens immer noch auf einer 1975 gebraucht gekauften Olympia-Schreibmaschine, inzwischen langsamer gehe als früher.
The truth is, it's inconceivable to me.
Die Wahrheit ist, es ist unvorstellbar für mich, dass ich irgendwann in naher Zukunft gehen muss, denn ich habe es gar nicht eilig, damit zu gehen.
I'm in no hurry to leave.
Peter Mücke zu dem Jubilar Don DeLillo. Wer nachlesen will, der findet dessen Romane im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Hier noch 2 Meldungen. Eva Menasse bekommt den Bruno Kreisky-Preis für das politische Buch des Jahres 2021. Ausgezeichnet wird ihr Roman Dunkelblum. Und Ursula Krechel, bekannt durch politische Romane wie Landgericht und Shanghai fern von wo, hat einen Teil ihres künstlerischen Werks der Akademie der Künste in Berlin übergeben, wie heute bekannt wurde. Das war's im Büchermarkt. Die Kollegen von der Forschung beschäftigen sich gleich mit der Frage, ob Kernkraft wirklich zum Klimaschutz beitragen kann. Und hier an dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit Tanja Lieske.